Ja, was hat die Ameise mit dem Thema von heute zu tun? Füreinander da sein? Das ist schon interessant, dass so eine Feuerameisen etwas tun, was für uns Menschen in Europa so ein bisschen außer Mode gekommen ist. Durch unsere Sozialsysteme, durch unsere gesellschaftliche Entwicklung sind wir gar nicht mehr so unmittelbar aufeinander angewiesen. Also mindestens materiell nicht mehr. Ja, also jeder kriegt Hartz IV oder jeder hat etwas Also man ist nicht mehr so unmittelbar auf die Gemeinschaft angewiesen, wie es vielleicht mal ganz früher war, als man zusammen auf dem Bauernhof lebte und voneinander dann auch lebte. Und diese Ameisen machen automatisch etwas, um zu überleben. Und ich glaube, und das ist auch so ein Stück Geschichte, dass immer dann Gesellschaften kaputt gegangen sind und untergegangen sind, wenn das nicht mehr war. Wenn jeder nur noch an sich selber gedacht hat und das Bedürfnis oder die Not zusammenzuhalten nicht mehr da war. Je reicher eine Gesellschaft ist, umso größer ist die Gefahr, dass die Leute vereinsamen und im Grunde genommen Gemeinschaft nicht mehr so wichtig finden. Das Resultat sind oft Leute, die psychisch krank sind, die einsam sind, die Probleme haben, die nicht mehr wissen, mit wem sie reden können drüber. Und das ist ein Riesenthema. Ich finde fast das größte Thema in unserer Gesellschaft, dass wir das immer wieder anpacken. Aber ich habe mich gefragt, wie packt man so ein Thema an? Jetzt könnte ich hier vorne stehen und sagen, habt euch wieder lieb und sprecht miteinander und wenn es Probleme gibt, dann, also das, die Sprüche kennt ihr ja alle. Ja? Und ich habe in der Bibel einen Text gefunden, der fasziniert mich schon seit ein paar Wochen. Da wird so der Kommunismus auf Erden beschrieben, ich sag's mal so, ja. Die Kommunisten hatten ja so den Wunsch, wir machen kein Geld, jeder nimmt sich, was er braucht und jeder gibt, was er hat. Ja? Der Hintergrund der Geschichte war, dass sie gedacht haben, jeder Mensch ist gut, jeder hat gute Gedanken, die Verhältnisse sind schlecht. Ja, Marx hat gesagt, im Grunde genommen, wir müssen die Verhältnisse ändern, dann wird sich die Gesellschaft verändern. Sondern haben sie es probiert. Ich weiß nicht, ob die Russen haben, glaube ich, mal so ein bisschen angefangen damit, aber haben ganz schnell gemerkt, dass das gar nicht funktioniert. Selbst bei den besten Kommunisten gab es doch irgendwo so einen Tick Egoismus, der dort doch gesiegt hat. Und man hat das doch wieder dann irgendwie, blieb es ein Traum. Aber wisst ihr, in der Bibel ist für mich der Kommunismus an einer Stelle beschrieben. Ich lese euch mal vor. Alle Christen damals waren ein Herz und eine Seele. Niemand betrachtete sein Eigentum als privaten Besitz, sondern es gehörte ihnen allen gemeinsam. Das finde ich, das ist schon für uns, für die christlichen Gemeinden eine Provokation. Ja, viele kennen die Geschichte, viele sagen ja, aber ich kenne keine Gemeinde, wo das so ist. Ich kenne keine Gemeinschaft, also ich persönlich nicht, wo es ist. Es gibt so eine Gemeinschaft, die wirklich alles gemeinsam haben. Und dann habe ich mich gefragt, was hat die Christen damals bewegt, das zu machen? Warum war das damals möglich, dass die Leute ein Herz und eine Seele, sagt man eigentlich im Grunde genommen für eine ganz tiefe Beziehung. Ja, wir sind ein Herz und eine Seele. Das sagt vielleicht ein Ehepaar von sich oder sagen gute Freunde von sich. Aber wenn eine Gemeinde das sagt oder von der Gemeinde das gesagt wird, dann finde ich das sehr, sehr, sehr spannend. Und man muss im Grunde genommen in der Bibel immer so ein bisschen drumherum lesen. Und das Interessante ist, dass diese Geschichte eine Vorgeschichte hat. Und die fängt mit einem Petrus an. Ein Menschen, der Jesus erlebt hat und der mit seinen Fehlern so richtig aufgeflogen ist. Mit seiner großen Klappe, mit seiner Angst. Und dann hat er erlebt, wie Jesus ihm vergeben hat, seine Schuld. Und dann hat er erlebt, wie er zu Pfingsten die Kraft Gottes bekommen hat und wie er dann auf einmal vor vielen Leuten gesprochen hat, die Mut hatte, Dinge anzupacken, die er sich vorher nicht getraut hat. Und zu Pfingsten vor 2000 Jahren hält Petrus eine Rede vor ganz vielen Menschen und er spricht etwas an, was die Leute erstmal nicht ganz verstehen. Und ich will euch mal ein paar Verse vorlesen davon. Er sagt, da kommen so ungefähr ganz, ganz viele Menschen in Jerusalem zusammen und dann spricht er über Jesus und erklärt, was jetzt gerade passiert. Die denken, die sind irgendwie verrückt, die Typen da. die Christen. Und dann sagt er, spricht er, hört mir zu, ihr Männer von Israel. Wie ihr wisst, hat Jesus von Nazareth in Gottes Auftrag mitten unter euch viele mächtige Zeichen, Taten und Wunder gewirkt. Gott selbst hat also durch ihn getan, hat das durch ihn getan. Aber Jesus wurde durch Verrat an euch ausgeliefert und ihr habt ihn mit Hilfe der ungläubigen Römer ans Kreuz genagelt und umgebracht. Doch so war es von Gott vorausbestimmt. Wenn man sich mal genau die Sätze mal durchliest, dann sagt Petrus, ihr seid Mörder. Ja? Ihr habt diesen Jesus umgebracht. Das wäre genauso, wenn ich jetzt sagen würde, ihr seid alle Mörder. Ja, geht nach Hause, Gott hat mit euch abgeschlossen. Das muss man sich mal so richtig auf der Zunge zergehen lassen, was Petrus den Leuten an den Kopf wirft. Wir sind da schon in Europa ein bisschen toleranter geworden und so ein bisschen, man durch die Blume spricht, so direkt spricht man das gar nicht mehr aus. Große Gefahr, finde ich. Aber Petrus spricht etwas aus, was die Leute im Herzen treffen soll. Er labert nicht rum, er schwafelt nicht rum, sondern er sagt, ihr habt zugelassen, dass Jesus gekreuzigt wurde. Ihr habt die Klappe gehalten, ihr habt sogar geschrien, kreuzige ihn. Und dann sagt er interessanterweise, das hat Gott sogar zugelassen. Also diese ganze Katastrophe, die hat Gott vorausgesagt, damit der Messias etwas vollbringt, was es vorher nicht gab. Und er zitiert sogar alte Wörter aus dem Alten Testament. Ich weiß nicht, wie es euch gehen würde, wenn jemand euch so anklagt und sagt, hey, was ist mit deinem Geld? Was ist in der Schule, was war gestern los? Ja, komm, erzähle. Und du mit deiner Orgelpfeife da? Ne? Ja, nee, ich meine, wir lachen drüber. Aber was ist, wenn jemand dir wirklich so ins Herz spricht und Dinge ausspricht, die wirklich falsch sind? Was machst du denn? Ja? Was war mit der Lüge gestern? Oder was hast du deiner Frau gestern erzählt? Das stimmt doch gar nicht. Oder wie denkst du über deinen Nachbarn? Du bist dann nur ständig auf Strom gegen ihn. Du bist doch immer nur gegen ihn. Denn lieben tust du ihn gar nicht. Am Sonntag sitzt du im Gottesdienst, aber in der Woche? Dann haben wir so zwei Reaktionen. Die eine Reaktion ist, ach komm, so schlimm bin ich ja gar nicht. Ach komm, Herr, komm, jetzt geh mir viel Nerven. Du musst mir in dein Leben nie reinreden. Oder in der Apostelgeschichte, ich lese euch vor, tief betroffen wollten die Zuhörer von Petrus und den anderen Aposteln wissen, was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Was macht man, wenn man Fehler gemacht hat? Dann gibt es eigentlich für mich eigentlich nur einen guten Weg. Man bekennt es, man bringt es in Ordnung, wenn man es machen kann. So ähnlich sagt es Petrus, er sagt, ändert euch und euer Leben, wendet euch Gott zu und lasst euch auf den Namen von Jesus taufen, damit euch Gott eure Sünden vergibt und ihr den Heiligen Geist empfangt. Wisst ihr, wenn wir über das Thema nachdenken, über das Thema füreinander Dasein, dann ist das eigentlich ein ganz großer Schlüssel. Weil die Kommunisten haben gedacht, wir müssen die Gesellschaft verändern. Jesus sagt, du musst dein Herz ändern. Wenn die Herzen bei uns nie anders wären, dann wird das so bleiben, wie es ist. Da wird sich nichts verändern. Und ich bin manchmal auch erschrocken, wie tief verletzt, wie tief hart die Herzen von Menschen geworden sind, die sagen, ich bin Christ. Wie viel Unvergebenheit in Gemeinden oder zwischen Gemeinden da ist. Und man findet keinen Weg, wirklich in Frieden zu schließen. Das erschreckt mich eigentlich noch viel mehr als das andere. Und ich frage dich und frage uns, wo ist bei dir so ein Punkt drin, wo Gott sagt, ändere dein Leben, ändere dein Herz. Gott hat versprochen, wer zu mir kommt, dem werde ich ein fleischernes, ein lebendiges Herz geben und das steinerne Herz wegnehmen. Das ist der Schlüssel, wenn wir über Gemeinschaft nachdenken, wie Gemeinschaft gelingen kann, in der Gemeinde, in der Stadt, bei euch in Reichenbach, egal wie, dann geht das nur über diesen Weg. Kehrt um,
lasst euch retten. Lasst euch retten heraus. Das finde ich sehr interessant, dass Petrus also sagt, wir leben oft in einer Gesellschaft, in der so bestimmte Sachen, sagen wir mal, normal sind, ja? Also man redet halt so. Man kann sich schnell darunter verstecken, dass man sagt, es machen doch alle so. Aber Petrus sagt, kommt heraus aus einer falschen Motivation, aus einer falschen Gewohnheit, und lasst euch ein neues Herz, einen neuen Geist geben. Welche Worte treffen dich? Was macht dich unruhig? Und was machst du denn? Wo hat Gott Sachen angesprochen oder spricht Gott an? Und du musst erstmal dein Herz und deine Gedanken in Ordnung bringen. Es gibt so drei Bereiche in unserem Leben, die sind so typisch für so eine Herzenseinstellung. Man sagt, es gibt so drei Dinge, die ganz oft das Merkmal sind, woran du merkst, ob jemand was er für ein Herz hat. Da geht es um Geld, es geht um Macht und es geht um Sex. Geld, Macht und Sexualität. Das sind oft die Dinge, die unser Herz kaputt machen oder unser Herz zum Segen für andere machen. Ich habe eine bewegende Geschichte gelesen von einem Sparkassenmitarbeiter, der befördert werden sollte und der dann gemerkt hat, dass diese Beförderung ihn in seinem Herzen hart werden lassen würde. Dass er hätte einen Job bekommen in so einer Filiale als Filialleiter und hat gemerkt, wenn ich diesen Job annehme, dann habe ich erstens weniger Zeit für meine Familie und zweitens, ich werde Dinge tun müssen oder durchsetzen müssen, die ich eigentlich gar nicht will. Und dann hat er sich ganz bewusst entschieden, diese Beförderung nicht anzunehmen. Er wurde sogar von der Position, der war, nochmal runtergesetzt und war dann ganz normaler Schalter-Mitarbeiter. Aber er hat gemerkt, das war genau der richtige Schritt. Ich wollte mich nicht von diesem Geld, von diesem Mammon-Geld kaufen lassen und darauf setzen, dass ich mehr Geld habe, weil mein Herz wäre hart geworden, meine Familie hätte weniger Zeit von mir gehabt. Fand ich ein ganz cooles Bild für dafür, wo jemand gespürt hat, da will ich mein Herz nicht hingeben. Und die Gemeinschaft der Familie war ihm wichtiger als das Geld. Sexualität. Ich hatte vor 8 Jahren eine Jugendwoche in Löber. Und an einem Abend ging es um Partnerschaft, Liebe, Sexualität. Und dann stand so ein Pärchen am Kreuz vorne. Und wir haben geredet und gebetet. Und sie bekannten, dass sie eigentlich schon wie ein Ehepaar zusammenleben. Eigentlich sind sie schon verheiratet. Also das macht doch jeder so und so. Und plötzlich haben sie gespürt in diesem Abend, dass das Gott gar nicht will, dass Gott klare Sache will. Entweder sage ich ja zu meiner Frau oder nie. Mache ich so oder nie oder so. Das war auf jeden Fall eine klare Ansage für sie. Und dann haben sie am Kreuz gestanden und haben gemeinsam überlegt, was machen wir jetzt eigentlich damit? Ne? Ziehen sie auseinander? Was machen sie? Das war eine ganz, ganz tolle Situation. Aber ich habe gespürt, hat Gott geredet und Menschen sind nicht ausgewichen, sondern haben ihre Beziehung zu Gott gebracht und vor 5 Jahren haben sie geheiratet. Dann kam eine richtige fette Ehekrise, wo sie fast auseinandergegangen wären. Und jetzt sind sie Mitarbeiter, die in die Lausitz wieder zurückkommen. Gott hat sie wieder zusammengebracht. Aber da waren Leute, die haben sich von Gott was sagen lassen. Und die wussten ganz genau, wenn ich jetzt mir von Gott nicht sagen lasse, dann bleibt mein Herz hart und die Gemeinschaft zwischen uns beiden und die Gemeinschaft mit den Familien drumherum wird kaputt gehen. Thema Macht. Das ist so verrückt, muss ich sagen. Vor kurzem kam eine Studie raus, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, da ging es um Gewalt gegen Frauen. Wie viele Frauen eigentlich Gewalt erleiden, körperliche und psychische Gewalt von Männern. Und das ist schon ein Problem von uns Männern. Wir Männer können schon ganz schön auf eine Art und Weise Gewalt ausüben oder Macht ausüben. Frauen können das inzwischen auch schon, habe ich gemerkt. Ja. Man kann ganz sehr versteckt die Macht, die man hat, ausüben und damit Leute unter Druck setzen. Und da ist die Gemeinde und Christen davon nie ausgeschlossen. Wie gehe ich mit meiner Macht um? Und will ich mal sagen, wie gehe ich mit meiner Verantwortung um, die ich habe? Wenn ich in der Gemeinde Verantwortung habe, wenn ich Gemeindeältester bin, wenn ich im Chor eine Chorleiterin bin, dann habe ich doch eine Macht oder ich habe eine Verantwortung vor Gott. Und ich will euch mal einen Satz vorlesen, den Paulus, finde ich faszinierend, der ich euch früher mal so für mich auf der Zunge zergehen lassen. Da spricht Paulus im Philippa, an dem Brief an die Philippa, wie er sich Gemeinschaft vorstellt. Und jetzt lese ich euch mal was vor. Denkt von euch selbst gering und achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht immer zuerst an euch, sondern kümmert und sorgt euch um das, was dem anderen dient. Orientiert euch an Jesus. Obwohl er Gott in allem gleich war und Anteil an Gottes Herrschaft hatte, bestand er nicht auf seinen Vorrechten. So steht es hier in der Übersetzung. Er bestand nicht auf seinen Vorrechten. Das ist interessant bei Macht. Wenn ich Macht habe und Verantwortung habe und dann auf meinen Vorrechten verzichte, die ich eigentlich habe, aus Liebe, krass, oder? Dann entsteht Gemeinschaft. Dann entsteht eine Beziehung. Wir hatten bei uns im Jugendkreis, als ich Jugendlicher war, ein Mädel, die war dann so gerade auf so einer ganz geistlichen Welle. Und wenn die immer reinschwebte am Samstagabend in den Jugendkreis, da fühlten wir uns alle ganz schlecht. Die hatte auch Erlebnisse mit Heiligen Geist gemacht. Und ach, die war auf Konferenzen und die war immer ganz oben auf. Und ich habe gespürt, wie die Frau so eine Macht hatte. Ja? Was ihr nicht habt, das habe ich. Und da war keine Gemeinschaft mit ihr. Das war immer so eine Distanz. Bis sie irgendwann mal kam und sagte, Waldi, ich kann nie mehr glauben. Ich weiß nie, was los ist. Wisst ihr, in dem Augenblick habe ich sie geliebt. In dem Augenblick war sie mir wirklich jemand, wo ich sagte, der geht's ja genauso wie mir. Da entsteht Gemeinschaft. Wenn Macht, wenn Geld und Sexualität nicht negativ, sondern wirklich positiv gelebt werden. Lasst euch erretten, sagt Paulus, aus dieser verdorbenen Generation. Das finde ich interessant, wie er das sagt. Und dann passiert dieses Wunder, dass die Christen miteinander etwas leben, was damals absolut Nonsens war. Also früher in der griechischen Kultur, im Römischen Reich, war es unmöglich, dass die Frau eine gleiche Stellung hatte wie der Mann, dass die Frau geachtet wurde. Das gab es sonst nie. Es gab sonst nie, dass verschiedene Kulturen in einer Gemeinde zusammen Gottesdienst feiern. Die Juden hatten ja wahnsinniges Problem mit Leuten, die Christen geworden sind und die vorher keine Juden waren. Und plötzlich war das in der Gemeinde von Jesus möglich. Und das hat die Menschen damals so fasziniert. An einer Stelle sagen sie, die Leute haben über die Christen gesagt, boah, die haben eine coole Gemeinschaft, die lieben sich. Das war aber nicht ein Ergebnis von irgendwelchen Appellen, ja, nun macht mal wieder und so, sondern das kam aus dem Herzen heraus. Weil die Leute erlebt haben, ich muss die Macht nie ausnutzen, ich muss das Geld nie für mich behalten, ich kann treu sein in der Sexualität meiner Frau gegenüber. Und das war die Basis einer Gemeinschaft. Und wenn wir über das Thema reden, füreinander da sein, dann geht das nur über diesen Weg. Es geht nur darüber, dass jeder von uns sich fragt, wo ist mein Herz an der Stelle nicht dran? Wo blockiere ich und lass andere gar nicht an mich ran? Wo bin ich stolz? Wo bin ich machtbesessen? Wo behalte ich mein Geld nur für mich, Hauptsache ich? Dann wird eine Gemeinschaft nie davon leben. Zwei Geschichten am Schluss, wo ich gemerkt habe, das macht der Geist Gottes. Wir waren im Sommer 14 Tage in Schweden auf einer Freizeit mit 24 Leuten und da waren alle möglichen Menschen dabei. Einer aus der Behindertenwerkstatt aus Görlitz, ein Unternehmer aus Niesky, Familien, so ehemalige Drogenabhängige und so. Und dann passiert es an einem Tag, dass in dem Tagesauswertung abends der Mann aus der Behindertenwerkstatt aufstand und sagte, du hast zu mir gesagt, ich schaffe das nicht. Und die waren auf so einer Wanderung und dann hat er gesagt, ah nee, das schaffst du nie und so und so. Und es hat ihn so wütend gemacht, dass er ihm Vorwürfe gemacht hat, ja, du traust mir nicht zu und du bist arrogant und du bist und so. Da ging voll das Feuer ab. So. Da war erstmal stinkige Luft. Was machst du denn dann, wenn so zwei sich so richtig angreifen? Man kann es eigentlich nur beten und sagen, Gott, du kannst schenken, dass die beiden wieder miteinander reden. Das haben wir gemacht. Ich habe auch mit dem anderen geredet, sag, versuch mal, irgendwie die Brücke kriegst und so. Und zwei Tage später passiert das Wunder, dass sie wirklich miteinander geredet haben, sich ausgesprochen haben und sich gegenseitig um Vergebung gebeten haben. Und plötzlich war wieder die Luft rein Ihr kennt das vielleicht, ja? Da gibt es so Situationen und plötzlich ist die Luft wieder rein und du spürst, boah, das ist so richtig coole Gemeinschaft. Da ist die Luft wieder rein. Aber das passierte nur, weil die Herzen der beiden weich geworden sind und sie gemerkt haben, ich habe Fehler gemacht, du hast Fehler gemacht. Und dann, das war so eine coole Gemeinschaft, das war so eine tolle Freizeit in Schweden. Davon schwärme ich jetzt noch, weil so zwischen 0 Jahre und 71 Jahre war alles vorhanden und wir waren wie eine große Familie, wie ein Herz und eine Seele. Noch eine letzte persönliche Geschichte. Vor ein paar Jahren, weiß gar nicht. Streit mit meiner Frau. Und man kann ja richtig grollen, man kann ja so schmollen. Ich weiß nicht, ob das kennt so von euch. Also ich konnte das richtig gut so. Ja? Und dann war das nicht bloß ein Tag, sondern 2 Tage. Und ich habe gedacht, die muss doch kommen. Und sie hat gedacht, ich muss kommen. Ne? Und so. Ne? Das kennt ihr alle. Ja. Und dann irgendwann dachte ich, Mensch Gott, das muss da irgendwie möglich sein. Ich will nie, die will nie. Was machen wir jetzt? Und dann habe ich gespürt, wie Gott gesagt hat, geh zu deiner Frau und gib ihr deine Hand. Nee, ich gehe nie. Ich gehe nie. Nee, die soll kommen, ich gehe nie. So, okay, gut. 2 Stunden später wieder so eine Stimme. Geh hin, gib ihr einfach die Hand. Egal, was du fühlst, egal, ob du sie liebst, du kannst auf den Mond schießen, aber gib ihr die Hand. Nee, gehe ich nie. Es hat wirklich ein paar Mal gedauert, bevor ich wirklich einfach nur vom Verstand her hingegangen bin und habe einfach nur ihre Hand genommen. Und in dem Augenblick kam die Liebe wieder. Wisst ihr, das war jetzt nicht irgendwie, ich muss erst und dann, sondern es war ein Gehorsamsschritt. Ich gehe hin und ich sage ihr, ich will wieder mit der, ich habe gar nichts gesagt, ich habe nur signalisiert, ich will mit dir reden. Und in dem Augenblick haben wir die Sprache wiedergefunden. Wisst ihr, das ist auch so ein Schlüssel. Oft sind Dinge zwischen uns, die werden wir vom Gefühl her nie besiegen, nie. Aber wenn wir Gottes Worte ernst nehmen und ihm gehorsam sind, dann gehen wir auf den anderen zu, bitten ihn um Vergebung und dann entsteht Gemeinschaft. Vielleicht werden wir als Gemeinde in Reichenbach nie so eine Gemeinde werden wie damals in Jerusalem mit dem Geld. Ja? Die hatten dann auch ihre Probleme ein paar Jahre später. Das ging nie lange gut, das mit dem gemeinsamen Eigentum und so. Aber es war der Anfang einer Bewegung, die bis hierher gekommen ist. Jesus hat Menschen verändert und Jesus hat eine Gemeinschaft möglich gemacht, die wir so als Menschen nie hinkriegen. Nie. Auch die Kommunisten nie. Das wird ein Traum bleiben bei denen. Aber ich wünsche euch jeden persönlich, dass ihr euch fragt heute, was ist in meinem Leben, in meinem Herzen falsch? Wo will Gott mein Leben verändern? Und wenn ihr das zulasst, dann werdet ihr merken, wie Gott auch die Gemeinschaft unter euch in Reichenbach, in der Umgebung segnen und verändern wird und wie ein neues Füreinander entsteht. Das wird passieren und das werden die Leute mitkriegen. Die werden mitkriegen, wie ihr miteinander umgeht und werden sagen, da will ich hin. Das muss ich auch miterleben. Was die machen, das muss ich auch mitkriegen. Und dann wird sich ihr Herz verändern. So wie das damals bei Petrus war und bei den Aposteln und bei den ersten Gemeinden. Gott segne euch dazu und ich möchte dafür beten. Jesus, ich danke dir, dass du der bist, der diese Gemeinschaft schenkt. Und ich danke dir, dass wir das nie aus uns heraus produzieren, sondern dass du unsere Herzen veränderst und dass wir dadurch ein neues Leben, eine neue Gemeinschaft bekommen. Und ich bitte dich so für uns selber, dass wir uns von dir ansprechen lassen, dass wir nicht wegrennen, dass wir nicht lamentieren oder relativieren, sondern dass wir zu dir kommen und das bekennen. Und das vor anderen bekennen, hilf uns dabei, Jesus, jeden Einzelnen persönlich, dass das passiert. Ich danke dir, dass du uns veränderst und danke, dass du Hoffnung hast für unsere Gemeinschaften. Ich danke dir, Hoffnung hast für unsere Stadt, auch für Reichenbach hier, dass du Menschen erreichen willst, gerade die Einsamen, Herr, die so kaputt sind, die so vielleicht mit kaputten Familiengeschichten leben müssen. Ich bitte dich, dass du da eingreifst und dass du Gemeinde Gottes dafür nutzt, damit Menschen eine Gemeinschaft, eine Familie bekommen, damit sie ein Herz und eine Seele mit anderen werden. Danke, Jesus, dass das deine Hoffnung, dein Ziel und dass es deine Realität ist. Amen.